Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Für die Indianer in den USA ist heute ein wichtiger Tag. Vertreterinnen und Vertreter der über 300 US-amerikanischen Indianerstämme kommen mit Präsident Obama in Washington zu einer Aussprache zusammen. Themen haben sie viele: die zum Teil miserablen Lebensbedingungen in den Reservaten, die Bedrohung der übrig gebliebenen indianischen Kulturen. Nachrichtenredaktor Thomas Akola befasst sich seit Jahren mit den problematischen Lebensbedingungen der Indianer Nordamerikas. Er hat einige ihrer Reservate besucht. Thomas Akola ist Gast bei Emmy Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Thomas Akola, heute treffen sich gut 300 Vertreter von indianischen Stämmen mit dem Präsident Obama, um über ihre Situation zu diskutieren. Da kommen einem ziemlich bald einmal Bilder in den Sinn. So ein bisschen Karl May, die sind vielleicht nicht unbedingt die Richtigen. Was für Leute kommen denn da?
Ja, es kommen Vertreter von der Stämme. Das sind Leute, die wahrscheinlich im Anzug daherkommen. Vielleicht der eine oder der andere durchaus mit einer Federhaube. Sie tun die Leute vertreten, die auf dem Reservat leben. Oder in Dorfgemeinschaften in Alaska. Im ganzen Land gibt es etwa 560 von denen. Die meisten werden vertreten sein. Das ist die indianische Seite. Von der Regierungsseite kommen neben Präsident Obama, etwa ein halbes Dutzend Minister. Die ganze Sache ist also eine High-Level-Sache. Die wichtigsten Ministerien, die auf Indianerland irgendetwas zu tun haben, werden dort vertreten sein. Das ist Inneres, das ist Justiz, das ist Gesundheit, das ist Wohnbau, das ist Arbeit, das ist Landwirtschaft.
Also eine grosse Kiste. Und weil so viele Leute sind, hat das im Weissen Haus auch keinen Platz. Und das ist in Washington ein paar Strassen weiter in einer grossen Halle, wo sich die überhaupt alle zusammen treffen können. Jetzt haben sie gesagt, Völkerschaften aus den Vereinigten Staaten inklusive Alaska, was für Leute vertreten denn die? Was muss man sich da vorstellen? Sind das auch die Reservatseinwohner oder sind es auch noch andere?
Es sind vor allem Bewohner von der Reservat, die dort vertreten. Und das ist etwa ein Drittel von der rund 2,5 Millionen Menschen, die sich als Indianer bezeichnen. Es sind sehr viele in den letzten Jahrzehnten in die Städte gezogen, zum Arbeit zu suchen. Die haben aber immer noch einen sehr starken Bezug zu den Reservaten. Man hört also nicht auf, Indianer zu sein, wenn man, sagen wir, auf Los Angeles oder auf New York gezogen ist.
Das ist ein wie Bündner auf Zürich geht, in Zürich im Bündnerverein geht.
Ein bisschen. Aber ich glaube, der Bezug ist sehr viel stärker. Das Reservat ist wirklich dort, wo man seine Wurzeln hat. Da hat man auch eine religiöse Beziehung dazu. Es gibt heilige Städte, die man vielleicht besuchen tut. Und man hat eine sehr starke familiäre Beziehung auch. Man kommt auch zurück, wenn man zum Beispiel nicht Erfolg hatte, auswärts in den Agglomerationen. Man greift auf die Verwandtschaft zurück, wenn man in Not ist. Das ist sehr stark verankert in der indianischen Gesellschaft.
Jetzt haben Sie gesagt, Thomas Sakala, die Leute gehen in die Städte Arbeit suchen. Das ist schon der Ausdruck davon, dass es offenbar in den meisten von diesen Reservaten keine Arbeit und kein Rechtseinkommen hat. Denen geht es relativ schlecht.
Man muss aufpassen, es gibt extrem Fälle, es gibt Stämme, die buchstäblich im Geld schwimmen, das sind die, die Casino haben. Und dann gibt es wirkliche Elendsgebiete, das muss man wirklich fast so sagen, also eigentliche Open-Air-Slums.
Also so ein Zelt wie die Indien oder die Afrika?
Nein, es sind Häuser, die ganz schlecht isoliert sind, die zusammengefallen sind, zum Teil, die überfüllt sind. Es hat wirklich zum Teil sehr wenig Arbeit, vor allem dann, wenn das Reservat sehr abgelegen ist, wenn es keine Bodenschätze hat, die man ausbieten kann, also keine Möglichkeit, irgendetwas zu machen. Die Stämme, die es gut gehen, die haben in der Regel eine Lage, die geografisch gut ist. Sie sind nahe bei den Märkten. Man kann etwas produzieren und verkaufen oder man kann eine Dienstleistung anbieten, wo Leute schnell dazu kommen. Die ganz grossen Casinos, die sind nicht umsonst ganz nah bei grossen Agglomerationen, also in der Nähe von Südkalifornien oder zwischen Boston und New York.
Also dort, wo es auch weiss ist, hat man das Geld herangetragen. Über die Casinos werden wir vermutlich noch reden, weil die haben auch Probleme. Sie haben auch gesagt, Thomas Akola, Sachen, die man kann produzieren und verkaufen. Was haben denn die jetzt verkaufen, ausser allfällige Souvenir? Was produzieren die?
Das sind ganz normale Industrieprodukte zum Teil. Das kann Holz sein, das kann Fisch sein. In den nördlichen Präriestaaten nimmt zunehmend auch Büffelzucht eine gewisse Stellung ein. Das Büffelfleisch ist gesünder als das Rindfleisch. Man hat also angefangen, das Tier, das man früher gejagt hat, zu züchten und so also zu verwerten.
Jetzt, ich habe mir eine Karte angeschaut, wo die Reservate, sind ja mehrere hundert drauf sind, da ziemlich grosse Einzelne, sind sogar grösser als die Schweiz und andere sind dann auf der Nordamerika-Karte im Prinzip mehr nur als Punkt aufgeschrieben. Also Grössenunterschiede sind immens. Ein paar sind irgendwie nicht einmal Quadratkilometer gross, die kleinsten, oder? Was nützen denn die konkret?
Das ist eben genau die Landbasis, die einem mal zuerst einen Grund gibt, einen Bezugspunkt.
Also mal sagen, das ist unseres, da gehören wir, da können wir machen, was wir wollen, so mit gewissen Vorbehalten.
Mit gewissen Einschränkungen, ja. Es ist eine Art ein Bezugspunkt, wo man auch zurück kann, wenn man weg ist, wie ich ja vorher gesagt habe. Es gibt auch religiöse Wurzeln, es kann spirituelle Wurzeln.
Also Begräbnisplätze, wo zum Beispiel jetzt sind, kann genau sagen, dort sind unsere Vorfahren, da gehen wir wieder hin.
Genau.
Jetzt die in der Stadt sind, die gehen weg und suchen Arbeit, haben und gehen aber einzeln auf ein paar zurück. Ist denn das so, dass es denen die meisten auch nicht so rasend gut geht, dass der Erfolg der Stadt für jemanden aus dem Reservat kommt, auch eher eine kritische, schwierige Angelegenheit ist?
Ja, es gibt, denke ich, wie in allen Gesellschaften, bei den Auswanderern Erfolgsgeschichten und andere. Es gibt Leute, die ihren Weg machen und es gibt Leute, die ihn nicht machen. Das hängt in erster Linie auch von der Ausbildung ab, natürlich, die man bekommen hat. Die ist in früheren Zeiten sehr oft schlecht gewesen. Es bessert langsam. Wenn ich in den 90er Jahren ein paar Zahlen führe, dann sehe ich, dass zum Beispiel bei den College-Abgängern Indianer immer noch etwa nur ein Drittel von dem haben, was Landesdurchschnitt ist. Bei der Highschool, also die normale Schulbildung mit 12 Jahren, da schliessen heute gleich viel ab wie im Landesdurchschnitt. Es hat Verbesserungen gegeben, aber es ist da immer noch sehr viel zu tun.
Also in der Reservat hat es zum Teil zu wenig Schulen, mit anderen Worten?
Ja, oder Schulen in einem sehr schlechten Zustand. Also Gebäude, die fast zusammengefallen sind, da hat man wirklich viel zu lang gewartet, hat da zu wenig Geld gesprochen. Man muss sehen, die Hilfsgelder, die auf das Reservat gehen, die müssen vom Kongress bewilligt werden und das ist immer ein Verteilkampf.
Und das Gleiche gilt auch für Gesundheitsversorgung?
Ganz genau, ja.
Also dort ist man krank, wenn man dort wohnt, oder kränker als an anderen Orten?
Das ist ja so. Also die Lebenserwartung von einem Indianer ist immer noch etwa 5 Jahre kürzer als von einem Durchschnittsamerikaner. Die Gesundheitsabteilung, es ist eine spezielle Abteilung vom Gesundheitsministerium, der Indian Health Service, der tut Spitäler betreiben, Kliniken betreiben auf dem Reservat. Der hat durchaus gewisse Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten, zum Beispiel bei den Infektionskrankheiten, aber er hat notorisch zu wenig Geld, hat auch zu wenig Personal. Das Personal, das er auf der Reservat hat, tut sehr schnell wechseln. Also es gibt wenig Doktor, die über eine längere Zeit arbeiten und mit ihren Patienten auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und weil Geld fehlt, wird auch sehr wenig in diesen Spitälern modernisiert. Ein Gesetz, das die Basis wäre, um das auszubauen, ist seit Jahren im Kongress in der Arbeit und kommt bis jetzt einfach nicht fürschig.
Da wäre dann die Frage, wie sehr sich der Kongress für die Indianerangelegenheiten reserviert. Vielleicht nützt die Tage heute. Die Gesundheitssituation wird im zynischen Spruch, und ich gelesen habe, zusammengefasst, man muss im ersten halben Jahr krank werden, dann hat es noch Geld, nachher ist eh kein Geld mehr für irgendetwas, nützt eh nichts. Jetzt, das Merkwürdige, Thomas Sackler, ist, dass offenbar die Zahl der Indianer anwächst, und zwar ziemlich massiv. Wie kommt denn das? Haben die einfach mehr Kinder, oder gibt es noch andere Gründe?
Es gibt zwei Gründe. Einerseits ist die Geburtenrate tatsächlich höher gewesen, lang die höchste. In den letzten paar Jahren hat das ein bisschen geändert. Es ist nicht so, dass jetzt die Latinos, also die Einwanderer aus Lateinamerika und die Leute aus Asien auf Amerika eingewandert sind, ein bisschen schneller wachsen als die Indianer. Höhere Geburtenrate, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, man ist wieder stolz darauf, Indianer zu sein. Früher, wo man ihre Kultur unterdrückt hat, wo man sie gewissermaßen fast als Untermenschen angeschaut hat, hat man das eher verschwiegen, auf die Seite geschoben, unterdrückt. Heute sagt man wieder, ich bin Indianer, ich bin stolz drauf. Und das hat auch dazu geführt, dass die Zahl der Indianer in den Erfolgszählungen stark gestiegen ist. Von etwa einer halben Million im Jahr 1960 auf etwa 2,5 Millionen im Jahr 2000.
Dann gibt es noch die sagen, ich habe Grosseltern und so Vorfahren, das ist dann nochmal irgendeine ähnliche Zahl. Also es breitet sich um, ist wieder irgendjemand, wenn man Indianer ist. Und früher hat man sich geschämt und gewusst, wenn ich das sage, kommen wir in Schwierigkeiten über die andere Seite. Sagen Sie mal, das weisse Amerika, das Verhältnis zu den Indianern, durch was ist denn das prägt? Durch irgendein Schuldbewusstsein, weil man weiss, unsere Vorfahren haben denen ihre Vorfahren umgebracht oder sonst irgendwie umkommen lassen. Oder ist es heute so, dass eine Mehrheit von Leuten sagt, doch, das ist auch ein Teil von dem Staat, von dem Nordamerika, wie wir, die halt eingewandert sind? Oder ist die Mehrheit einfach gesagt, interessiert das eigentlich nicht?
Ich würde sagen, die Mehrheit, kann man wirklich sagen, die interessiert das nicht gross. Es gibt aber doch einen erklecklichen Anteil von der amerikanischen Bevölkerung, wo sich bewusst ist, dass da in den letzten Jahrhunderten grosses Unrecht passiert ist. Indianer heute zunehmend als das, was sie sein wollen, eben Indianer, respektiert. Die sind also jetzt wirklich ein bisschen im Bewusstsein von der Nation angekommen, als wertvoller Teil, kulturell, wirtschaftlich auch zunehmend und sogar ein Stück weit politisch. Sie sind dank der Casinos zum Teil durchaus einflussreich geworden. Sie können Spenden geben an Politiker, die wir ihre Wahlkämpfe finanzieren. Und sie sind in einzelnen Präriestaaten auch als Wählerschicht durchaus wichtig. Sie machen etwa 10% der Bevölkerung aus. Und das hat in den letzten paar Wahlen durchaus etwa die Auswirkung gehabt, dass Indianer einen Kandidat können in den Senat bringen, weil sie das Zünge oder Wagen können spielen. Oder andere auch schon abwählen. Auch das ist passiert.
Jetzt ist ja die Politik von dem weißen Amerika gegenüber den Indianern über die 200-300 Jahre weg, wo die überhaupt miteinander zu tun haben, sehr unterschiedlich gewesen. Man hat gekämpft miteinander, man hat zum Teil ausgesonderte Reservoir gestellt, gesagt, jetzt sind sie, dann haben wir nichts mehr zu tun, mit dann hat man versucht, die zu assimilieren, über längere Zeiten weg. Und seit etwa 1970, haben sie mir gesagt, gibt es eine klare Politik, man gibt den Staat denen den Sonderstatus zu, man macht die Reservate, wo sie leben können, aufs Ganze gesehen, die Reservatspolitik und die Förderungspolitik, die nicht ganz vollständig ist, ist die in den letzten 40 Jahren ein Erfolg für eine Mehrheit oder gibt es da ziemlich nachhaltige Fragezeichen?
Ich denke, die Indianerpolitik von den USA im frühen 20. Jahrhundert hat zwei Grundübel gehabt. Man hat probiert, die Indianer zwangsweise zu assimilieren. Die Indianer sind gewissermaßen auszutreiben. Man hat ihre Sprache verboten. Kinder sind verprügelt worden, wenn sie in der Schule die Spanischsprache geredet haben. Man hat ihre religiösen Riten verboten. Man hat das Land auf die einzelnen Köpfe der Familie, also Familienoberhäupter, aufteilt. Also den Gemeinbesitz von Land aufgelöst. Und man hat dann gewissermaßen eine Mündelwirtschaft eingeführt. Der Indianer ist irgendwie als noch nicht ganz selbstständig angeschaut worden. Es haben weisse Beamte entschieden, was auf dem Reservat passieren soll. Und das hat 1970 angefangen zu kehren mit dem Präsident Nixon, der gesagt hat, jetzt müssen wir aufhören mit dem, jetzt müssen die Indianer selber anfangen zu entscheiden, was für sie gut ist, ihre Entscheidungen selber treffen. Das war mal zuerst nur das Signal gewesen. Es hat nach einer Weile weitere Schritte gebraucht in der Regierung, Reagan in der Regierung, Bush, Scheiss, bis Indianer heute eigentlich ihr Gemeinwesen so verwalten, wie man das zum Beispiel in der Schweiz von einer Gemeindebehörde könnte erwarten. Also man tut selber entscheiden, ob man jetzt einen Kindergarten baut oder ob man die Strasse repariert. Und der Erfolg ist messbar. Erstens einmal, ich habe die Schule schon erwähnt, wo die Qualität besser geworden ist, weil eben auch die eigene Kultur, die eigene Stammesgeschichte dort als etwas Wertvolles behandelt wird. Man kriegt wieder Selbstwertgefühl in der Schule rein. Und es ist auch wirtschaftlich etwas passiert. Wenn man das Pro-Kopf-Einkommen nimmt, dann ist das in den 90er Jahren wesentlich schneller gewachsen als im Rest des Landes. Und zwar nicht nur bei den Stämmen, die ein Casino haben, sondern auch bei den anderen. Ich habe zum Beispiel den Stamm von der Quinault besucht in Washington State. Das ist im Nordwesten der Vereinigten Staaten.
Hinterst hinten oben.
Richtig, ja. Es war wirklich ein ziemlich langer Weg durch ein grosses Waldgebiet. Und damit bin ich beim Thema. Der Wald, das ist eine wirtschaftliche Basis gewesen. Da hat man angefangen zu nutzen. Man hat Fisch angefangen zu vermarkten. Ein Casino haben die Quinault heute auch. Aber das ist erst nachher gekommen. Also man hat zuerst eigentlich die wirtschaftliche Basis mit anderen Sachen geschaffen. Und zwar hat man das darum auch können, weil man selber entschieden hat, was machen wir, wie machen wir es. Und die Beamten vom Büro für Indianerangelegenheiten, die haben viel, viel weniger zu sagen gekriegt mit den neuen Politiken, die man in Washington Ende der 80er Jahre hat angefangen zu entwickeln und die Indianer eben hat machen.
Also es hat die Möglichkeit gehabt, zum Erfolg, zum Teil, denn sie haben jetzt das paar Mal schon angetönt, die Casino-Geschichten. Und die sind dann vor allem dort, wo grössere Städte in der Nähe sind, wo Kundschaft drum ist, zwacken sie jetzt Geld ab, zum Teil von Rentnern, die das dort hinein verspielen, die werden steil richten mit. Und Gebiete rundherum, das sind ja häufig relativ kleine Reservate, sagen, wir haben den Verkehr, wir haben den Dreck, wir haben den Gestank, wir haben das Abwasser. Und die zwacken das Geld ab und machen irgendetwas anderes mit. Also das Verhältnis zwischen diesen Casino-Reservaten und der Umgebung ist offenbar ziemlich belastet.
Es ist auf der einen Seite gibt es die Probleme, die Sie erwähnt haben, aber es gibt eben auch durchaus eine positive Entwicklung auf die umliegenden Gegenden. Nehmen wir gerade die zwei ganz grossen Casinos, Mohegan Sun oder Foxwoods im Bundesstaat Connecticut. Die haben tausende von Arbeitsplätzen geschaffen. Die beiden Stämme, wo die Casinos haben angefangen aufzubauen, die zählen nur wenige hundert Leute. Also da hat man die ganze Ökonomie von dem Teil von Connecticut ein Stück weit umgemodelt, aber auch befruchtet. Die beiden Stämme liefern dem Bundesstaat jedes Jahr etwa 1 Milliarde an Abgaben ab aus diesen Casinos raus. Der Teil von dem Bundesstaat hat grosse wirtschaftliche Probleme gehabt in den 80er Jahren, weil dort Werften, wo man Unterseeboot gebaut hat, eingegangen sind. Also sind dort sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Die Casino haben die Arbeitsplätze teilweise ersetzt,
weil auch vielleicht nicht gerade für die Leute. Aus Schlossen sind Casino angestellt worden, was auch eine zweifelhafte Mischung ist, Thomas Sakala. Jetzt, also es gibt ein paar positive Seiten, aber es gibt auch Reklamationen wegen dem Ganzen. Jetzt, Sie haben es gesagt, die Indianerstämme sehen sich selber eigentlich als Nationen, als souveräne Grössen. Neben zum Beispiel die Vereinigten Staaten sind souveräne Grössen. Es gibt eine Kollision. Einzelne haben sogar eigene Pässe. Sie haben eine eigene Polizei für gewisse Sachen. Das gegeneinander und miteinander stelle ich mir relativ kompliziert und konfliktreich vor. Wie funktioniert denn das?
Das ist kompliziert. In der Tat. Je grösser das ein Stamm ist, je mehr kann er selber machen. Je kleiner das er ist, je mehr ist er auch auf Nachbarn angewiesen, um gewisse Sachen zu lösen. Schulen, Wasserversorgung, Kanalisation, öffentlicher Verkehr. Da muss man zusammenarbeiten und in vielen Bereichen tut man das auch. Die Situation, die sich in den letzten paar Jahrzehnten ergeben hat, ist, dass die Indianer heute ein bisschen anders auftreten. Mit mehr Selbstbewusstsein, mit eigenen Plänen. Dank der Casino auch mit Kapital, das sich da hat bildet und das man kann einsetzen für Projekte, die man hat. Früher haben die nicht-indianischen Nachbarn sich einfach nebeneinander hat man da gelebt und jetzt treten plötzlich Indianer auf, die gewisse Möglichkeiten haben. Da hat man sich daran gewöhnen. Und auf der anderen Seite haben die Indianer aber auch ein bisschen müssen lernen, mit ihren Nachbarn korrekt umzugehen.
Das heisst, es funktioniert heute noch nicht wirklich gut, aber Sie sind dran, das zu lernen, die Konflikte, die offensichtlich vorhanden sind, irgendwie langsam in den Griff überzukommen.
Es gibt immer den Konflikt, wenn ein grosses Projekt kommt. Ein Casino kann das sein, kann aber auch zum Beispiel ein Konzertgebäude sein.
Also gleich wie bei uns auch, wenn jemand das Einkaufszentrum mit Wiesen ausstellen will, dann werden die Nachbarn auch etwa ähnlich. Und das löst man irgendwie und das geht dann irgendwie. Jetzt, Thomas Sakala, es gibt nicht nur die Indianer als Minderheit in den Vereinigten Staaten, wo es lang schlecht gegangen ist, offenbar jetzt langsam ein bisschen besser. Es gibt die Schwarzen. Ein Blick in die Geschichte zeigt, es sind Indianer, haben Schwarze als Sklaven gehabt vor 250 Jahren. Zur gleichen Zeit haben Schwarze zusammen mit Weissen auf Indianer Jagd gemacht, um die Sklaverei zu verkaufen. Das ist jetzt relativ lang her. Sind aber beides dann lang in einer unterprivilegierten Situation gewesen. Haben die irgendwann zusammengeschafft in die Ähnlichkeit vom Problem gesehen? Da gibt es die Verbindung eigentlich nicht.
Ich meine, dass die beiden Minderheiten eigentlich hier nebeneinander leben. Der Indianer hat, wie ich auch schon gesagt habe, ein Reservat, einen örtlichen Bezugspunkt, wo er verwurzelt ist, kulturell, religiös, familiär. Der Bezugspunkt, der örtliche, der fehlt den Latinos und den Afroamerikaner. Es gibt gewisse Verbindungen, gewisses Zusammenarbeiten, wenn es darum geht, ein Sozialprogramm von der Regierung zum Beispiel auszubauen, dann gibt es durchaus Allianzen. Aber die Politik, die Anliegen des Indianer, ist eine andere. Er möchte nicht im Melting Pot von der amerikanischen Gesellschaft, in dem Schmelztiegel, einfach untergehen und gewissermaßen voll integriert sein, wie das Latinos zum Beispiel anstreben tun. Sondern er möchte etwas Besonderes sein. Ein Indianer hat, wenn man so will, sogar eine dreifache Identität. Er ist zuerst einmal Mitglied von einem Stamm, also Apache, Lakota, Comanche, zweitens den Indianer und erst im dritten Stell US-Bürger. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass die indianische Widerstandsbewegung oder sich durchaus hat inspirieren lassen von der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen in den 60er Jahren. Das ja. Aber nochmal, die Beziehungen zwischen den beiden Minderheiten, die sind sehr, sehr klein. Man lebt nebeneinander.
Jetzt das Treffen heute in Washington, wo der Anlass ist für das Gespräch mit Ihnen, Thomas Sakala, dort sitzen auf der einen Seite eben die gut 300 Stammesvertreter, auf der anderen Seite der erste schwarze Präsident. Ist denn die Tatsache ein Anlass für die Indianer, besondere Hoffnungen zu haben? Hat der Obama schon irgendetwas gemacht, wo man sagen, doch, der will sich offenbar anders um die Indianer kümmern? Oder ist da bis jetzt noch wenig gegangen, bis auf den heutigen Tag?
Der Barack Obama hat sicher ein paar Signale gesetzt schon. Einmal nur schon im Wahlkampf, dass er auf Indianerreservat gegangen ist. Dort er sich umgeschaut hat, was da für Probleme rum sind. Zum Beispiel eben bei der Crow ist er gesehen. Montana hat dort sogar einen indianischen Namen bekommen. Black Eagle. Etwas, was durchaus immer wieder passiert, wenn sich jemand um einen Stamm verdient machen tut. Er hat das jetzt gewissermaßen Vorschuss bekommen. Die
Zwischenfrage, sind ja x-mal solche Reservat, haben wir nicht einmal so einen Namen angetragen?
Nein.
So weit ist es noch nicht.
Nein, das nicht. Also er hat ein gewisses Signal gesetzt. Er hat da zum Beispiel mehr Geld locker gemacht für Gesundheitsversorgung. Das Budget hat er um gut 10% erhöhen. Und er hat im Weißen Haus ein paar Indianer und Indianerinnen an gewisse Schaltstellen angesetzt. Also offenere Kanäle, das hat er schon von Anfang an betont. Mehr Kommunikation, mehr Hören auf die Anliegen und Lösungsvorschläge von den Indianern selber. Das hat er versprochen. Ich denke mir, dass das auch wird einer von den möglichen Erfolgen von dieser Konferenz sein, den Prozess verstärken. Der muss aber nach dieser Konferenz weitergehen. Was ich mir nicht erwarte, das sind schon konkrete Gesetzesvorschläge oder auch schon konkrete Versprechen in Bezug auf mehr Hilfsgelder für Schulen, für wirtschaftliche Entwicklung und. Also das braucht immer auch der Kongress, der dann da kann bremsspielen. Und das also, oft auch tut.
Weiterführen und verstärken von einer Bewegung, die es bereits gibt, seit etwa 10, 20 Jahren, das wäre das Ziel vom heutigen Tag. Thomas Sakala, besten Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Unser Spezialist für indigene Völker, der DRS-Nachrichtenredakteur Thomas Sakala, war Gast von Emil Lehmann im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.